Hallo zusammen. Heute jährt sich der rassistische Mord an George Floyd aus den USA zum 4. Mal. George Floyd wurde am 25.05. durch rassistische Polizeigewalt ermordet. Und deswegen nehmen wir heute diese Stunde zum Anlass, eine Broschüre, die aus dem OTFR, dem offenen Treffen gegen Faschismus und Rassismus für Tübingen und die Region entstanden ist, einmal vorzulesen. Vorgelesen aus der Broschüre »Rassistische Polizeigewalt – Die rassistische Entstehungsgeschichte der Polizei und ihre Funktion im Kapitalismus. Ein Überblick. Eine Broschüre des offenen Treffens gegen Faschismus und Rassismus für Tübingen und die Region.«
Zur Einordnung. George Floyd wurde am 25.05.2020 in den USA durch rassistische Polizeigewalt ermordet. Der rassistische Mord an ihm entfachte eine neue große Welle an weltweiten Massenprotesten der Black Lives Matter Bewegung. In den USA wurden diese vor allem gewaltsam erstickt. Auch in Tübingen gab es 2 Jahre in Folge große Proteste, 2020 sogar mit tausenden Menschen. Vorwort. In den vergangenen Jahren gehen immer öfter Berichte von rassistischer Polizeigewalt viral und spätestens mit dem rassistischen Mord an George Floyd wurden Proteste der Black Lives Matter Bewegung gegen rassistische Polizeigewalt erneut laut und unübersehbar. Dass diese Gewalt aber kein neues und erst jetzt aufkommendes Thema ist, wird mit einem genauen Blick auf die rassistische Entstehungsgeschichte der Polizei und ihrer Funktion im Kapitalismus klar. In dieser Broschüre möchten wir uns deshalb ausführlicher mit rassistischer Polizeigewalt auseinandersetzen und ihre Entstehungsgeschichte und Aufgaben im Kapitalismus betrachten. Natürlich können wir in dieser Broschüre nicht auf alle Einzelheiten im Detail eingehen. Vielmehr gibt sie einen Überblick über die rassistische Struktur und Rolle der Polizei mit dem Fokus auf die darauffolgende rassistische Polizeigewalt. Um also von ganz vorne anzufangen, geht es im ersten Teil der Broschüre um die verfälschte Darstellung der Polizei als Freund und Helfer. Damit soll deutlich werden, auf welcher rassistischen Grundlage die Institution Polizei gewachsen ist und danach eine Auseinandersetzung mit Rassismus und seinen Wirkweisen zu schaffen.
Teil 1 – Geschichte der Polizei. Kapitel 1 – Polizei als Freund und Helfer des Kapitals. Die Polizei – dein Freund und Helfer. Mit diesem Slogan wirbt die deutsche Polizei heute noch gerne für sich. Viele von uns soll das schon im Kindergarten, in der Schule und mittlerweile auch zu Hause vermittelt werden. Die Polizei sei da, um uns zu schützen und zu helfen, wenn wir in Not sind. Sie würden alle gleich behandeln, sei die Gerechtigkeit in Person. Dass das jedoch keinesfalls der Fall ist, zeigt die unglaubliche Zahl sogenannter Einzelfälle. Rassistisch motivierte Morde durch die Polizei. Alleine seit 1990 sind mindestens 219 Menschen in Polizeigewahrsam und durch rassistische Polizeigewalt ums Leben gekommen. Diese erschreckende Zahl an Morden, Gewalt und rassistischen Praktiken, alleine durch den gesellschaftlich tief verankerten Rassismus und auf individueller Ebene zu erklären, ist verkürzt. Wollen wir die rassistischen Praktiken der Polizei aufdecken und angreifen, müssen wir verstehen, welche spezifische Funktion die Polizei und Justiz für Staat und Kapital erfüllt. Wir müssen uns fragen, wessen Interessen vertritt die Polizei? Wen oder was schützt sie tatsächlich? Die Polizei ist bewaffneter Teil der sogenannten Exekutive, der ausführenden Gewalt im bürgerlichen Staat. Als solche ist es ihre Aufgabe, diesen und damit auch das Privateigentum zu schützen und aufrechtzuerhalten. Aber bürgerlicher Staat und Privateigentum, was bedeutet das überhaupt? Kennzeichnend für diese Staatsform ist, dass sie die Anhäufung von Kapital einiger weniger Reichen, der KapitalistInnen, sichert und verteidigt. Das hängt eng mit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zusammen. Eine Klassengesellschaft, in der die herrschende Klasse die lohnabhängige Klasse unterdrückt. Der bürgerliche Staat ist also der Ausdruck der unvereinbaren Gegensätze zwischen der lohnabhängigen Klasse und der Kapitalistenklasse. Er ist dazu da, das bestehende System aus Unterdrückung und Ausbeutung aufrechtzuerhalten, damit die herrschende Klasse sich weiter bereichern kann. Zu diesem Zweck verschleiert er das Unterdrückungsverhältnis, in dem die Klassen zueinander stehen, und versucht, Klassenkämpfe abzumildern, zum Beispiel durch politische Reformen. Alle Bestrebungen gegen dieses System, die ein zu großes Potenzial haben, tatsächlich etwas an der bestehenden Ordnung zu ändern, werden vom Staat sanktioniert und niedergeschlagen. So werden zum Beispiel politische Streiks verboten, Proteste zurückgedrängt und linke Bewegungen weltweit mit staatlichen Maßnahmen und Repressionen überzogen. Um diese Funktion zu erfüllen und sich selbst aufrechtzuerhalten, muss der bürgerliche Staat die öffentliche Gewalt in seiner Hand monopolisieren. Zu diesem Zweck existiert die Polizei. Sie verteidigt den bürgerlichen Staat und damit die Machtposition des Kapitals. Die Polizei kontrolliert ArbeiterInnen in der Freizeit, was bedeutet, dass sie die Regeln und Gesetze des bürgerlichen Staates umsetzen und so bestimmt, welche Aktivitäten in der Freizeit erlaubt sind und welche bestraft werden. Zum Beispiel der Konsum von bestimmten illegalen Drogen. Sie ist also keine Antwort auf Kriminalität, sondern konstruiert diese erst. Sie bestimmt durch ihre Praktiken, wer oder was als kriminell einzuschätzen ist. Der Sicherheits- und Schutzauftrag der Polizei bezieht sich nicht auf die Menschen im bürgerlichen Staat, sondern auf die bestehenden Herrschaftsverhältnisse und kapitalistischen Interessen. Es wird also niemand durch die Polizei geschützt, nur das System.
Zur Einordnung. Klasse. Was heißt das? Die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarze Haut gebrandmarkt wird. Karl Marx, Kapital, Band 1, 8. Kapitel. Nach Karl Marx sind Klassen gesellschaftliche Gruppen, die sich dadurch voneinander unterscheiden, dass manche von ihnen Anteile an Produktionsmitteln besitzen und andere nicht. Produktionsmittel sind alle Arbeits- und Betriebsmittel, die es zur Produktion von ökonomischen Gütern braucht, zum Beispiel Maschinen, Grundstücke oder Energie. Im Kapitalismus stehen sich zwei Klassen gegenüber, die Klasse der Kapitalistinnen und die lohnabhängige Klasse, also die Klasse der ArbeiterInnen. Erstere ist im Kapitalismus die herrschende Klasse. Sie besitzt die Produktionsmittel. Sie beutet die ArbeiterInnen aus, um sich selbst zu bereichern. Die ArbeiterInnenklasse besitzt keine Produktionsmittel und muss deshalb ihre Arbeitskraft verkaufen, um zu überleben. Sie verkauft sie zum Beispiel an die Chefs großer Konzerne wie Daimler, SAP oder Amazon und erhält dafür einen Lohn, der aber nicht dem tatsächlichen geschaffenen Wert entspricht. Der entstandene Mehrwert bleibt bei den Kapitalistinnen. Die Klasse der Lohnabhängigen wird im Kapitalismus sozial und politisch unterdrückt. Der Gegensatz zwischen diesen Klassen wird in einem Klassenkampf ausgetragen, der mal offen, mal versteckt stattfindet. Er zeigt sich im Klassenkampf von unten, zum Beispiel bei den Streiks der HafenarbeiterInnen im Norden Deutschlands, aber auch im Klassenkampf von oben, wenn PolitikerInnen die 42-Stunden-Woche fordern.
Kapitel 2. Geschichte der Polizei. Von der ersten Polizeiordnung zur Verfolgung von Sintize und Romja und der Polizei im Kaiserreich. Die Polizei in Form von institutionalisierten Polizeiapparaten entstand in Europa während des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus. Die Polizei hatte direkt zu Anfang den Charakter der Herstellung einer neuen Ordnung. Sie war also keine Antwort auf Kriminalität. Was als kriminell gilt, hat sich erst durch den Kapitalismus ergeben. In Deutschland wurden ab dem 17. und 18. Jahrhundert zu diesem Zweck sogenannte Polizeiordnungen erlassen. Im Mittelpunkt polizeilicher Arbeit standen Kriminelle, die als Gefahr für die öffentliche Ordnung im Kapitalismus galten. Hierzu zählten vor allem die Armen und insbesondere Bettelnde, Landstreichende, Diebesbanden und Prostituierte. Der Grund dafür, dass diese Menschen besonders im Fokus der Polizei standen, lag darin, dass sie im Kapitalismus eigentlich für Lohn arbeiten sollten, aber genau dies nicht taten, was für viele allerdings keine bewusste Entscheidung war. Die lohnabhängige Klasse stellt eine ständige Gefahr für Privateigentum und die kapitalistische Ordnung dar. Sie bekommt die Ungerechtigkeit der Ausbeutung am härtesten zu spüren, wodurch von ihr die größte Gefahr ausgeht, die kapitalistische Ordnung und das Privateigentum in Frage zu stellen. Genau deshalb arbeitete die Polizei zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert Konzepte aus, um die Unsicherheit des Privateigentums einzudämmen. Viele dieser Konzepte gelten bis heute. Die Besitzlosen und Lohnabhängigen sollten polizeilich identifiziert und davon abgehalten werden, kriminell zu werden, anstatt für die Profite der Kapitalisten zu arbeiten. Die Kriminalisierung und strafrechtliche Verfolgung dieser aus Armut entspringenden Verhaltensweisen, wie beispielsweise Betteln oder Diebstahl, war also nur dazu da, Aufstände zu verhindern. Hierdurch sollte Ausbeutung legitimiert und die Masse in die Lohnarbeit gedrängt, sie zu dieser erzogen und durch das Bedürfnis des Kapitals nach billigen Arbeitskräften befriedigt werden. Wenn sich Menschen diesem Bedürfnis des Kapitals nicht unterordneten, wurden sie zur Zwangsarbeit in Zuchthäuser gesteckt oder mussten als Ruderer auf Galeeren dienen. Die Polizei war somit ein wichtiges Werkzeug zur Herstellung kapitalistischer Verhältnisse. Der Kapitalismus hätte ohne die Kriminalisierung jeglicher Auflehnung gegen die kapitalistische Ordnung nicht entstehen können. Historisch wurde die Polizei also keinesfalls dazu geschaffen, Kriminalität zu verhindern oder zu verfolgen, sondern um die Menschen dazu zu zwingen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Insbesondere als fremd markierte Gruppen wie Sintize und Romja und Jüdinnen und Juden wurden als Sicherheitsrisiko dargestellt. Sie wurden durch Niederlassungs- und Einreiseverbote, Abschiebungen oder Einschränkungen in der Gewerbsausübung daran gehindert, sich anzusiedeln und mehr oder weniger zum Betteln gezwungen. Auch die sehr viel härteren Strafen für Sintize und Romja waren vielfach ein Grund für sozialen Abstieg. Die Kontrolle der fremden Armen war wesentliche Aufgabe der Polizei. Zu diesem Zweck wurden zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert Ein- und Ausreisegebühren und Kontrollpunkte eingeführt. Diese öffentlich vermittelte Sicherheitsbedrohung wurde genutzt, um strafrechtliche Kontrollen auszubauen. So wurden Pässe und Passkontrollen eingeführt, um die fremden Armen zu überwachen und zu kontrollieren. Die Polizei strukturierte und spezialisierte sich schließlich im Deutschen Kaiserreich und wurde durch die Einführung der sogenannten Reichsjustizgesetze 1878 legitimiert. Im selben Jahr wurde bereits die politische Polizei, der heutige Staatsschutz, mit dem erklärten Ziel gegründet, Sozialistinnen zu überwachen und zu verfolgen. Ab Beginn des Deutschen Kaiserreichs wuchs der Personalbestand der Polizei um mehr als 800% rasant an. Im Kaiserreich begann auch die systematische Erfassung von Romja und Sintize. Sie wurden gemessen und fotografiert und ihre Fingerabdrücke wurden genommen, ohne dass ein Straftatverdacht bestand. Die Zentralisierung dieser Daten zur Verbesserung des Fahndungswesens war wesentlich für die Überwachung.
Kolonialpolizei. Ausbeutung von Kolonialisierten. In den damaligen deutschen Kolonien Togo, Burundi, Kamerun, Namibia, Tansania, Ruanda, Gabun, Republik Kongo, Tschad, Nigeria, Ghana, Mosambik und in Inselregionen wie Neuguinea, Samoa, Karolinen und anderen existierte von ca. 1890 bis 1914-1915 eine Kolonialpolizei. Die Polizeikräfte in den deutschen Kolonien wurden dazu gegründet, die Kolonisierten zu kontrollieren und koloniale Herrschaft zu schützen. Kurz nach der Besetzung einer Kolonie wurde so meist auch direkt eine Kolonialpolizei eingesetzt. Die Polizei und ihre Strafmethoden sollten beste Bedingungen zur Ausbeutung kolonialer Arbeitskräfte für Privatunternehmen garantieren. Die viel beschworene Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung meinte grundsätzlich immer die Aufrechterhaltung der günstigen Bedingungen für die Expansion des Kapitalismus und die Ausplünderung der Kolonien. Es galten grundsätzlich unterschiedliche Rechtssysteme für EuropäerInnen und Kolonisierte. Dadurch wurde die rassistische Arbeitsteilung und somit die Überausbeutung afrikanischer Arbeitskräfte gesichert. Die Kolonisierten hatten unter Prügelstrafe, Zwangsarbeit, Kettenhaft und Todesstrafe zu leiden.
Die Militarisierung der Polizei in der Weimarer Republik. In der Weimarer Republik ab 1918 sollte die Polizei vordergründig dazu dienen, die neu gewonnene bürgerlichen Freiheiten wie Rede-, Presse- oder Versammlungsfreiheit der Bevölkerung zu schützen. Sie sollte als hilfsbereit und bürgernah wahrgenommen werden, Dies entsprach jedoch nicht der Realität. Die Militarisierung der Polizeikräfte wurde schon früh mit dem erklärten Ziel von Rechten vorangetrieben, Deutschland und die bestehende Ordnung vor linker RevolutionärInnen und KommunistInnen zu schützen. So existierte mit der Sicherheitspolizei eine paramilitärische, kasernierte Einheit, bewaffnet mit Handgranaten, Polizeipanzern und Maschinengewehren, vergleichbar mit der heutigen Bereitschaftspolizei. Die Weimarer Republik war geprägt von gewaltsamen Auseinandersetzungen, Straßenschlachten und Demonstrationen zwischen Rechten, Linken und dem Staat. Dass dieser sehr unterschiedlich auf rechte und linke Proteste und Demonstrationen reagierte, machen unzählige Beispiele mehr als deutlich. So kam es im Januar 1920 im Zuge einer linken Protestversammlung der USPD und KPD gegen das Betriebsrätegesetz zu einem Blutbad vor dem Reichstag. Die Sicherheitspolizei ermordete mindestens 42 DemonstrantInnen und bereitete im Nachhinein munter den rechten Mythos eines angeblichen Sturms auf den Reichstag von links, um ihre eigene Rolle in der blutigsten Demonstration der deutschen Geschichte zu verbergen. Währenddessen verzichtet eben diese Sicherheitspolizei im Zuge des sogenannten Kapp-Putsches im selben Jahr völlig auf Gewalt gegen die rechten Putschisten und schloss sich dem faschistischen Putsch an.
Deutsche Polizei als Stütze des Faschismus an der Macht. Während des deutschen Faschismus von 1933 bis 1945 war nicht nur die politische Polizei, die Gestapo, geheime Staatspolizei, ausführendes Organ der faschistischen Terrorherrschaft. Die Ordnungs- und die Kriminalpolizei waren ebenso an der Verfolgung und Ermordung von politischen Gegnern, Jüdinnen und Juden, Sintisse und Romja, Landstreichenden, Bettelnden, Prostituierten und vielen anderen beteiligt. 1936 wurde Heinrich Himmler, NSDAP, Chef der SS und ab 1943 Reichsinnenminister, Chef der Gestapo und baute sie schrittweise zu einem Instrument der Verfolgung und des Terrors aus. Spätestens mit Himmlers Übernahme der Leitung der Polizei musste die gesamte Polizeiarbeit der faschistischen Ideologie folgen und entsprechen. Himmler war auch derjenige, der den Spruch von der deutschen Polizei als Freund und Helfer ersonnen hat. Ganz schön komisch, aber nicht überraschend, dass sich die Polizei heute noch darauf beruft. In Polen und der Sowjetunion haben die deutsche Polizisten während des Zweiten Weltkrieges mindestens 600.000 Menschen ermordet. Unter dem Vorwand der Ordnung und Sicherheit hinter der Front waren die Polizeibataillone speziell dafür abgestellt, den deutschen Vernichtungskrieg voranzutreiben, denn sie ermordeten gezielt Jüdinnen und Juden.
Die Polizei nach 1945. Alles neu? Nach dem Ende des Kriegs wurde in der BRD unter Aufsicht der Westalliierten ein bürgerlicher Staat nach deren Vorbild aufgebaut. Dazu gehörten auch die Polizei und die Geheimdienste. Diese waren von Anfang an durchsetzt von Beamten, die mal mehr oder weniger hohe Posten im deutschen faschistischen Staat innehatten. So auch das Bundeskriminalamt BKA. Es wurde bis in die 70er Jahre hinein maßgeblich von den Charlottenburgern, 48 ehemaligen Mitgliedern des Reichssicherheitshauptamtes, geprägt. Otto Dickkopf, der Architekt des BKA, war ehemaliger Gestapo-Doppelagent und sorgte dafür, dass viele ehemalige Kollegen von ihm beim BKA hohe Posten bekamen. Dazu gehörte Kurt Ament, der im Reichskriminalamt Cheffahnder war. In dieser Position war er persönlich dafür verantwortlich, dass als asozial kategorisierte Menschen Sintize und Romja, DeserteurInnen, WiderstandskämpferInnen und Jüdinnen und Juden verhaftet und in den Vernichtungslagern ermordet wurden. Unter Otto Dickkopf wurde das BKA nach Vorbild des Reichskriminalhauptamtes gestaltet. Fahndungsrichtlinien, Vorschriften und Formulare wurden zum Beispiel fast wörtlich übernommen, wie der Begriff Z-Wesen, der in Landfahrerplage umbenannt wurde, von seinem rassistischen Inhalt aber nichts verlor. Dickkopf wurde 1965 vom stellvertretenden Leiter, als solcher war er verantwortlich für den Aufbau von Interpol, zum Präsidenten des BKA ernannt. In der Tat stehen Otto Dickkopf und die Charlottenburger stellvertretend für den Aufbau der deutschen Polizei nach 1945. Sie wurde geprägt von ehemaligen SS-Offizieren, ranghohen und einfachen Polizeibeamten im deutschen Faschismus, von Mitgliedern der Sicherheitsbehörden des deutschen Faschismus und von Wehrmachtssoldaten und Offizieren. die Organisation Gehlen und der Bundesnachrichtendienst. Ein ähnliches Bild zeichnet sich beim Aufbau des Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik, dem Bundesnachrichtendienst BND, ab. Dessen Vorläuferorganisation wurde unter Leitung der US-amerikanischen Armee gegründet. Genannt wurde sie Organisation Gehlen, nach dem ehemaligen Wehrmachtsgeneral Major Reinhard Gehlen. Er wurde nämlich ihr neuer Chef. Als Generalmajor hatte er den Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion mitgeplant.
Nazis im Verfassungsschutz. Auch der Inlandsgeheimdienst, der BRD, der Verfassungsschutz, beschäftigte von Anfang an ehemalige SS-Offiziere, Wehrmachtssoldaten, Mitglieder des Reichskriminalhauptamtes, häufig als freie Mitarbeiter. Der Inlandsgeheimdienst sollte von Beginn an Linke verfolgen und anscheinend war brennender Antikommunismus Qualifikation genug, um ehemalige Funktionäre des deutschen Faschismus damit zu beauftragen. Bis heute ist die Praxis des Verfassungsschutzes von dem Feindbild des Kommunismus und der Linken geprägt. Noch immer ist er durchzogen von Rechten. Noch immer ist nicht geklärt, in welchem Ausmaß, aber dass er in die rechte Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds NSU verwickelt war. Und noch immer bespitzelt und verfolgt er Linke, AntifaschistInnen und RevolutionärInnen.
Ah, da wo ich herkomm, ballen wir am Block. Ah, da wo du herkommst, siehst du mich nicht oft. Ah, da wo ich hinguck, sehe ich viele von euch. Die sagen, übertreib nicht mit diesem George Floyd. Da wo du wohnst, fragt der Cop nach dem Täter. Da wo ich wohne, ist es sehr wahrscheinlich jeder. In seinen Augen hab ich Schlimmes erbt gut. Aber Männer, Dollar, schmeckt ihm sehr gut. Hey, plus 4-9, bleib hier mein Leben gern. Aber eure Vorurteile machen mein Leben schwer. Chill bitte safe, dein Nachbar ist okay. Denn legal verwandelt er sein Bobbycar zum Mercedes-Stern. Da wo du herkommst, bin ich zu weiß für den Afro-Shop, aber zu schwarz für den Country-Club. Da wo du herkommst, bin ich perfekt für den Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft, da wo du herkommst. Da wo du her. Da wo du her. Da wo du herkommst. Ist nicht da, wo ich herkomme.
Sagen die Haare passen nicht zu deinem Namen. Greifen einfach rein, ohne zu fragen. Der Detektiv verfolgt dich durch den ganzen Laden. Filme wegen einem Polizeiwagen. Ey, da wo ich herkomm, ist man mit den Händen. Deine Mama denkt, ich war mal im Gefängnis. Dein Daddy denkt, ich kann nur Englisch. Ich würde dich nur wegen einem deutschen Pass blenden.
Du bringst mich um den Verstand, bringst mich um den Verstand, yeah, yeah. Die blauen Augen, du bist Ciao und ziehst mich in deinem Bann, mich in deinem Bann, yeah, yeah. Steh vor deiner Gartenlaube mit Plantain in meiner Hand, Plantain in meiner Hand, yeah. Die Nachbarn gaffen mein Gesicht in deiner Gegend nicht bekannt. Und anscheinend mach ich ihn Angst. Und anscheinend mach ich ihn Angst. Dein Dad warnt dich vor deiner Zukunft und sagt, vermisch dich nicht mit Chaka Zulu Blue. Deine Mom liebt das Schickis und viel Fußsuch. Doch für ein Leben mit mir bist du zu gut. Scheißegal, ich geh nicht ohne dich. Wo wir herkommen, ist egal, was zählt ist, wo wir sind. Die Farben sind unsere Generationen blind. Doch bei dir zu Hause, nicht da, wo du herkommst. Bin ich zu weiß für den Afro-Shop, aber zu schwarz für den Country-Club. Da, wo du herkommst, bin ich perfekt für den Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft. Da, wo du herkommst, da, wo du herkommst, da, wo du herkommst, da, wo du herkommst, ist nicht da, wo ich herkomm.
Da können nicht alle gut tanzen, aber besser als die meisten. Wir können alle alles tragen, aber uns nicht alles leisten. Zart sein, matt und als schwarz einer Nacht. Sag ganz viel aus über den Arsch, den ich hab. Sei mir nicht böse, wenn ich mal Pause mach. Ich bin schon viel zu lange müde. Yeah. Und du bist gerade aufgewacht.
Where am I from, what are my roots? Mildest form of racial separation I was facing since the youth. I was made aware I'm not from here and their eyes. I try to blend and reinvent in disguise. On this side there's plenty of us. And this time many of us getting tired of the cops and robbers narrative. How many mothers gotta be scared that their kids will fall a victim? Trapped within the system.
Da wo du herkommst, ist kein Platz für mich. Denn meine Hautfarbe passt dir nicht. Okay. Mein ganzes Aussehen passt dir nicht. Ich komm im Jogger zu dem Meeting und du kannst es nicht. Oh yeah, Sam. Alles ist noch gleich, seitdem du weg bist. Oh yeah, Sam. Wie wir sein sollen, lernen wir in der Schule nicht.
Bin ich zu weiß für den Afro-Shop, aber zu schwarz für den Country-Club. Da wo du herkommst, bin ich perfekt für den Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft. Da wo du herkommst.
scheiß auf die anderen Mama. Hol dich raus auf Rika Bambata. Baby, baby, los, mach dich stark, klar. So wie sie reden, klingt, als ob sie nur Angst haben. Alles cool, scheiß auf die anderen Mama. Hol dich raus auf Rika Bambata. Baby, baby, los, mach dich stark, klar. So wie sie reden, ja, da wo yeah. du herkommst.
Denn Daddy findet schon okay, dass du mit mir ausgehst. Hauptsache ist nichts Ernstes. Und sag mein Schatz, wenn er dir doch zu nah kommt, ja, dann werd ich. Nimm lieber dieses Pepperspray mit, nur falls es ernst wird. Du siehst doch, wie die drauf sind. Ich hab nichts gegen die. Du kennst auch sicherlich den Kofi von der Arbeit, der ist nett. Vor ein paar Wochen tickt er aus, nur wegen eines Gags. Und du weißt doch, wie die sind aggressiv, jetzt ist er weg. Schade, denn er hatte seine Chance, aus Afrika zu kommen. Ist nicht selbstverständlich, hierzulande Arbeit zu bekommen. Er sollte dankbar sein, du weißt doch, wie ich denk. Ich schließ doch nicht auf alle wegen einem, den ich kenne. Aber komisch, dass ich sowas niemals höre von dem Dieter. Der ist ein Guter in der Firma, ohne großen Ärger, Hut ab. Doch lad den Junge gerne einmal ein, muss was dran sein, wenn er dir gefällt. Ich check ihn, steht doch sicherlich auf Fußball. Ja, wer steht schon nicht auf Fußball? Jerome ist sicher sowas wie ein Vorbild. Den lieben wir doch alle, wenn das Tor fällt. Auf dem Platz, egal ob du schwarz bist, weiß bist, gelb bist. Das Trikot, das du trägst, bleibt dasselbe. Eigentlich schön, dass du ihm die Kultur ein wenig näher bringst. Geht doch zu Olaf in die Bar, bin sicher, ihm gefällt es. Aber fahr nicht mit dem Auto, nicht, dass ich dir nicht vertraue. Aber nicht, dass er den Benz sieht und danach die Karre klaut. War ein Spaß, Alle gegen alle, ja, da wo du herkommst. Fühl dich ruhig wohl, aber bitte nie zu Haus, wo du herkommst. Halt dich an die Regeln, denn sonst wirst du eh gejagt, wo du herkommst. Ich bin nicht wie du, wo du herkommst. Da wo du herkommst, bin ich zu weiß für den Afro-Shop, aber zu schwarz für den Country-Club. Da wo du herkommst, bin ich perfekt für den Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft. Da wo du herkommst,
da wo du herkommst,
da wo du herkommst.
Da wo du herkommst,
da wo du herkommst. Denn ich bin weiß für den Afro-Shop, aber zu schwarz für den Country-Club. Da wo du herkommst, denn ich bin weg für den Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft. Da wo du herkommst,
da wo du
herkommst, da wo du herkommst,
da wo du herkommst,
da wo du herkommst. Da wo du herkommst, da wo du herkommst, yeah. Yeah. Da wo du herkommst.
Teil 2: Rassismus. Aufbauend auf dem ersten Teil zur rassistischen Entstehungsgeschichte der Polizei geht es in diesem Teil nun um rassistische Polizeigewalt. Denn um rassistische Polizeigewalt begreifen, erkennen und benennen zu können, braucht es eine gezielte Auseinandersetzung mit Rassismus und seiner Funktion im Kapitalismus. Im nächsten Teil geht es deshalb um Rassismus als konstruierte Ideologie der Diskriminierung und rassistischen Kriminalisierung heute.
Zur Einordnung. Materialistischer Antirassismusbegriff. Einem historisch-materialistischen Verständnis von Rassismus liegt die Annahme zugrunde, dass menschliches Bewusstsein abhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen ist. Das bedeutet, dass Ideologien wie zum Beispiel rassistische Ideologien der Ungleichwertigkeit nicht plötzlich und zufällig auftauchen, sondern aus den gesellschaftlichen Bedingungen entstehen. Verstehen kann man Rassismus also nur, wenn man die historischen und gesellschaftlichen Bedingungen beachtet, die ihn hervorbringen. In den deutschen Kolonien wurde die kolonisierte Bevölkerung der Sklavinnen überausgebeutet, gefoltert, ermordet und eine rassistische Ideologie unterstellte ihnen bestimmte Eigenschaften, die diese brutale Ausbeutungsverhältnis rationalisierte und rechtfertigen sollten. Nicht diese Ideologie der Ungleichwertigkeit war es, die Kolonialismus und Versklavung befeuerte, sondern materielle Interessen der europäischen KolonisatorInnen. Die rassistische Ideologie diente dann zur Legitimation dieser Verhältnisse. Auch der heute vorherrschende kulturalistische Rassismus, der sich nicht gegen Race, sondern Kulturen richtet, beruht auf Überausbeutung, meistens von MigrantInnen. Wieder wird diese Überausbeutung einer Gruppe von Arbeitskräften, die sich in schlechteren Arbeitsbedingungen und schlechteren Löhnen äußert, ideologisch verklärt. Ein materialistischer Rassismusbegriff kann per Definition keinen überhistorischen, allgemeingültigen Rassismusbegriff liefern. Stattdessen müssen verschiedene, ausgeformte Rassismen, seien es Kolonialrassismus, kulturalistischer Rassismus oder andere Formen, immer in ihrem historischen Zusammenhang untersucht werden. Es kann aber festgehalten werden, Kategorien, auf die sich Rassismus bezieht, wie Kultur oder Race, sind soziale Verhältnisse, die sich auf Produktionsverhältnisse beziehen. Das heißt, dass Rassismus ein soziales Verhältnis zwischen Menschen beschreibt, in dem sie unterschiedlich in die Produktion einbezogen und ausgebeutet werden. Rassistische Ideologien rationalisiert und rechtfertigt dieses Verhältnis, in dem die einen noch härter ausgebeutet werden als die anderen. Ein historisch-materialistisches Verständnis von Rassismus bildet so auch die Basis für eine Kritik am gegenwärtigen prominenten Antirassismus. Antirassismus darf nicht bei der Bekämpfung von durch das Individuum verinnerlichten rassistischen Ideologien stehen bleiben, sondern muss auch die Überwindung der darunter liegenden Verhältnisse angehen.
Rassismus als konstruierte Ideologie der Diskriminierung und als Unterdrückungsmechanismus. Rassismus nennt man die Struktur und die Ideologie sowie den Prozess der Diskriminierung, Ausgrenzung und Dehumanisierung von Menschen, die aufgrund von zugeschriebenen Merkmalen wie Kultur, Herkunft, Hautfarbe, Haarstruktur und Gesichtszügen einer unterdrückten Gruppe zugeordnet werden. Diese historisch geprägte Abwertung hat den ungleichen Zugang zu Ressourcen und gesellschaftlicher Teilhabe zur Folge und verfestigt Machthierarchien stetig. Die soziale Kategorisierung von weißen und schwarzen Menschen ist eine konstruierte Ideologie und existiert ohne biologische Grundlage. Allerdings ist sie die historisch gewachsene Grundlage für starre diskriminierende Hierarchien, strukturelle Gewalt und Unterdrückungssysteme, die bis in die Gegenwart wirkmächtig sind. Denn Black, Indigenous and People of Color, BIPOC, die durch die konstruierten Unterschiede nicht dem weißen Ideal entsprechen, werden gesellschaftlich in vielfacher Hinsicht herabwürdigend behandelt. Konkret heißt Rassismus also, dass BIPOC neben zwischenmenschlichen Anfeindungen und Gewalt mehr gefährdet sind, Opfer von beispielsweise Armut, Krankheit, Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit und anderen strukturellen Diskriminierungsmechanismen zu werden, aufgrund ihres Nicht-Weißseins.
Rassismus als Produkt von 500 Jahren weißen Machterhalts. Rassismus, so wie er heute in unserer Gesellschaft besteht, ist das Produkt von über 500 Jahren Geschichte. Institutionalisiert und weltweit etabliert wurde Rassismus im europäischen Kolonialismus. Rassismus war die ideologische Grundlage für die Kolonialherrschaft. Er legitimierte auch die christliche Missionierung und das Abwerten des Wissens, der Tradition und Lebensweisen der lokalen schwarzen Gesellschaft. Damit umfasst Rassismus die Kolonialisierung durch Weiße, den Imperialismus, die systematische Überausbeutung von BIPOC und Großmachtbestrebungen durch ein weißes Patriarchat, institutionalisierten Sexismus, an dem Männer als Gruppe am meisten profitieren. Rassismus als deutschen Faschismus an der Macht bezieht sich, so wie auch zur Zeit des Kolonialismus, auf pseudowissenschaftliche Forschung an verschiedenen Menschengruppen und wurde zur Legitimation der weißen Vorherrschaft und Spaltung der Bevölkerung genutzt. Die mörderische Ideologie führte zu Massen- und Völkermord an Jüdinnen und Juden, Sintize und Romnia, obdachlosen Menschen, BIPOC, queeren Menschen und politischen Widerständigen. Im Kapitalismus dient Rassismus zur Stabilisierung der Verhältnisse. Mit erfundenen rassistischen Kategorien wird die lohnabhängige Klasse gespalten und damit ihr Potenzial, diese Verhältnisse in Frage zu stellen und anzugreifen, geschrumpft. Nach dem Sturz des Faschismus an der Macht galt es als gesellschaftlich unangemessen, von biologischer Kategorisierung durch Rassifizierung von Menschen zu sprechen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Rassismus bekämpft ist. Anstelle dieses Konstrukts tritt heutzutage oft das Wort Kultur. Der aktuell dominante Rassismus kann deshalb auch kultureller Rassismus genannt werden. Die Diskriminierung bezieht sich hierbei nicht auf vermeintlich biologische, sondern auf scheinbar kulturelle Unterschiede zwischen bestimmten Gruppen. Kulturelle oder religiöse Eigenschaften werden als unveränderbar und naturgegeben der jeweiligen Gruppe betrachtet und als Gegensatz zur deutschen Leitkultur dargestellt. Außerdem werden BIPOC gezielt ausgegrenzt und abgewertet, in denen ihnen negative Eigenschaften wie gefährlich, kriminell oder fremd zugeschrieben werden. Es ist wichtig, Rassismus als gesamtgesellschaftliche Hierarchie anzuerkennen, die mit einer spezifischen Machtkonstellation einhergeht. Diese ist wiederum historisch begründet und kann daher auch keine Umkehrung erfahren. Es kann also keinen Rassismus gegen weiße Menschen geben. Im Gegenteil, Rassismus richtet sich immer gegen BIPOC und wurde von und für weiße Menschen zum Machterhalt und zur Systemstabilisierung erschaffen und aufrechterhalten. Das Resultat sind bis heute von der weißen Mehrheitsgesellschaft wenig reflektierte rassistische Strukturen, die auf Kosten von BIPOC wirken. Um die vielschichtigen Wirkweisen von Rassismus zu kennen, kann Rassismus in drei Ebenen dargestellt werden.
Individueller Rassismus. Diese Ebene wirkt erst einmal wie die offensichtlichste Form der Diskriminierung. Auf individueller Ebene, in zwischenmenschlichen Handlungen und in persönlichen Einstellungen werden BIPOCs bewusst oder unbewusst abgewertet und gedemütigt. Wichtig ist hierbei aber, Rassismus kann unbewusst reproduziert werden. Rassismus ist nicht nur ein Phänomen der extremen Rechten und weitaus mehr als bewusster Hass. Diskriminierende Sprache, kulturelle Aneignung, subtile oder offene Vorurteile sind in unserer postkolonialen rassistischen Gesellschaft normalisiert und alltäglich. Da wir in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind, müssen wir dessen rassistische Strukturen aktiv verlernen. Das bedeutet, Rassifizierung nicht unsichtbar zu machen, zu ignorieren oder im eigenen Handeln zu leugnen. Ich sehe keine Farben. Sondern die Unterdrückungsmechanismen offen zu legen. Wir müssen erkennen, dass uns Rassismus spalten und von unserem gemeinsamen Kampf für ein gutes Leben für alle abhalten soll. Institutioneller Rassismus. Die nächste Ebene beschreibt Rassismus, der in staatlichen Institutionen und gesellschaftlichen Organisationen reproduziert wird. Beispiele hierfür sind rassistische Gesetze, Praktiken und Prozesse, welche ein System institutioneller Diskriminierung von BIPOC sichtbar machen. Angefangen bei den faktischen Unterschieden in Bezug auf Einkommen, Gesundheitsversorgung, Bildung und politischer Macht, über diskriminierende Methoden auf dem Wohnungsmarkt bis zu Racial Profiling durch die Polizei. Also der standardisierten informellen Praktik, bei der BIPOCs überproportional oft kontrolliert, kriminalisiert und abgewertet werden. Struktureller Rassismus. Struktureller Rassismus zeigt auf, dass die momentane rassistische Gesellschaftsstruktur in historischen Machtverhältnissen gewachsen und verankert ist. Institutionen erhalten rassistische Richtlinien und Praktiken aufrecht und verankern Rassismus in allen Strukturen der Gesellschaft. Das bezieht sich insbesondere auf das Rechtssystem und die politischen und ökonomischen Strukturen einer Gesellschaft. Wer arbeitet in welchen Jobs? Wer hat Zugang zu welchen Ressourcen? Wer besitzt welche kulturellen und sozialen Mittel? Wer entscheidet? Wer spricht? Wem wird zugehört? Rassismus ist Diskriminierung plus Macht. Eine im globalen Norden durchgehend weiße Macht.
Zur Einordnung. Mehrfachdiskriminierung. Wenn wir versuchen, Rassismus mit seinen Wirkweisen zu beschreiben, ist es wichtig, die Verwobenheit und Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Diskriminierungen mitzudenken. Denn in der kapitalistischen Gesellschaft treten Diskriminierungen wie Rassismus oder Sexismus oft nicht isoliert voneinander auf, sondern sind systematisch miteinander verwoben. Diese Verwobenheit und Gleichzeitigkeit wird Intersektionalität und Mehrfachdiskriminierung genannt. Begriffe wie Intersektionalität und Diversity tauchen aktuell viel in Programmen und Imagekampagnen großer Firmen oder bürgerlicher Gruppen auf, die versuchen, sich dieses Konzept anzueignen. Das können sie deshalb, weil das Konzept oft sehr lose und offen verstanden wird, ohne revolutionäres Potenzial. Momentan wird Intersektionalität vor allem so aufgefasst, dass Klasse neben Rassismus und Sexismus eine Unterdrückungsform unter vielen ist. Klasse wird hier nicht als Grundlage der gemeinsamen Ausbeutung der Lohnabhängigen wahrgenommen. So kann sich kein Bewusstsein dafür bilden, dass ein gemeinsames Interesse innerhalb der Klasse darin besteht, zusammen gegen Diskriminierung, Ausbeutung und für die Überwindung des Kapitalismus zu kämpfen. Das führt dazu, dass Kämpfe vereinzelt werden, statt sie kollektiv zu führen. Das spielt vor allem den Kapitalisten in die Karten. Deshalb kritisieren wir diese Nutzung scharf. Trotzdem denken wir, dass intersektionale Konzepte relevant sein können, um aufzuzeigen, dass nicht alle in unserer Klasse dieselben Stellungen haben, unterschiedlich unterdrückt werden. In einem geschärften und engeren Verständnis, dass es keinen Spielraum gibt, von Kapitalisten und bürgerlichen Bestrebungen vereinnahmt zu werden, finden wir das Konzept sinnvoll. Intersektionalität zeigt unterschiedliche Unterdrückungsverhältnisse auf, die uns deutlich machen, dass manche Teile der lohnabhängigen Klasse mehr Gefahr laufen, Opfer von rassistischer Polizeigewalt zu werden. Diese Teile der lohnabhängigen Klasse müssen wir besonders einbeziehen und mitdenken, denn Cops nutzen diese unterschiedlichen Stellungen aus und setzen rassistische Praktiken wie Racial Profiling und rassistische Polizeigewalt ein, um diese zu stabilisieren. Bisher wurde auch innerhalb der Linken der Tatsache, dass Menschen durch unterschiedliche Unterdrückungsformen verschiedene Stellungen innerhalb der Klasse haben, zu wenig Bedeutung beigemessen. Ein geschärftes Verständnis von Mehrfachdiskriminierung kann dem entgegenwirken.
Rassistische Kriminalisierungsprozesse heute. Die Polizei ist seit ihrem Entstehen Handlangerin des Kapitalismus. Sie ist dafür zuständig, Kapitalverhältnisse zu verteidigen. Ihre Hauptaufgabe war und ist es, die Armen zu kontrollieren, da sie die größte Bedrohung für das Privateigentum darstellen. Schon im Mittelalter wurde diese Kontrolle mithilfe rassistischer Narrative legitimiert. In den Kolonien sicherte die Polizei durch brutale Maßnahmen die Überausbeutung der kolonisierten ArbeiterInnen, während in Europa die Idee universaler Menschenrechte aufkam, wurden schwarze Menschen in den deutschen Kolonien als billige Arbeitskräfte missbraucht, gefoltert und getötet. Heute arbeiten in Deutschland im Niedriglohnsektor vor allem migrantische ArbeiterInnen. Sie werden ausgebeutet und in der Regel schlechter bezahlt als ihre deutschen KollegInnen. Der Wandel der Zusammensetzung des Niedriglohnsektors hin zu einer Mehrheit von Menschen mit Migrationshintergrund bringt diese noch mehr in den Fokus der Polizei. Historisch hat sich gezeigt, dass immer diejenigen besonders von Polizei und Justiz kriminalisiert wurden, die am drängendsten von Armut betroffen waren. Außerdem befördern Polizeipraktiken Rassismus. Sie erschaffen neue rassistische Narrative, indem sie zum Beispiel migrantisch geprägte Orte wie Shisha-Bars kriminalisieren und als gefährlich konstituieren. BesitzerInnen solcher Lokale werden schnell mal Verbindungen zur organisierten Kriminalität, den sogenannten Clans, unterstellt. In der Debatte wird Kriminalität oft mit türkischer, kurdischer oder arabischer Herkunft und Kultur verknüpft. Die Ursache von Kriminalität wird kulturalisiert, statt sie in den gesellschaftlichen Verhältnissen zu verorten, aus denen sie entstanden sind. Der Rassismus setzt sich in der Polizeiarbeit fort, die sich an die rassistische Verbindung von Herkunft und Kriminalität anknüpft. Es geht bei polizeilichen Maßnahmen nicht darum, Straftaten zu verhindern oder aufzudecken, sondern darum, Armut und die daraus resultierenden Verhaltensweisen zu kontrollieren. Gerade öffentlichkeitswirksame Razzien zeigen das deutlich. Die Polizei agiert hier als Handlangerin des Kapitals und treibt als Teil eines Gentrifizierungsprozesses die organisierte Verdrängung armer, überproportional migrantischer Menschen voran, um ImmobilienspekulantInnen und Bonzen Platz zu machen. Die reale Konsequenz dieser Kriminalisierung sehen wir am Beispiel des rassistischen Anschlags in Hanau am 19. Februar 2020. Ohne Frage hat das in der Öffentlichkeit geschaffene Bild von Shisha-Bars dazu beigetragen, dass die Arena-Bar zum Ziel des rechten Angreifers wurde. Dort hört die Verantwortung der Polizei aber nicht auf. Wären die Notausgänge der Bar nicht abgeschlossen gewesen, um eine Razzia zu erleichtern, hätten womöglich alle Opfer es geschafft zu entkommen. In Hanau zeigt sich auch, dass Polizei und Sicherheitsbehörden von Rechten durchzogen sind. Als in Frankfurt 2021 eine SEK-Einheit aufgrund extrem rechter Chatgruppen aufgelöst wurde, kam heraus, dass 13 der insgesamt 19 Beamten, die in der Tatnacht in Hanau eingesetzt wurden, Teil dieser Chatgruppe waren. Aber damit ist Hanau kein Einzelfall. Überall in der Polizei gibt es rechte Netzwerke, von einigen wenigen wissen wir, unter dem Label NSU 2.0 oder NSO, die nationalsozialistische Offensive, wurden Drohbriefe an linke PolitikerInnen, AnwältInnen und AktivistInnen geschickt. Sie erhielten private Daten, die von Cops über ihre Dienstcomputer abgerufen wurden. Dafür wurde ein angeblicher Einzeltäter verurteilt. Uns allen ist aber klar, dass dahinter ein Netzwerk rechter Polizisten steht, von dem die Justiz mit diesem Urteil ablenken wollte. Das paramilitärische Untergrundnetzwerk Nordkreuz, bestehend aus Polizisten, Soldaten und Reservisten, bereitete sich auf einen Tag X mit folgendem Bürgerkrieg vor. Dazu horteten sie Waffen und Munition und erstellten Feindeslisten mit zu eliminierenden linken PolitikerInnen und AktivistInnen. Reale Konsequenzen rechter Netzwerke innerhalb der Polizei treffen dabei besonders oft MigrantInnen. Im Jahr 2022 starben bis Oktober mindestens 10 MigrantInnen durch Einfluss der Polizei. Einer von ihnen, der 16-jährige Mohamed Lamine Dramé, der ohne seine Eltern aus dem Senegal geflüchtet war, befand sich in einer akuten psychischen Notsituation, als er von einem Polizisten mit 4 Schüssen aus einer Maschinenpistole regelrecht hingerichtet wurde. Wie so oft verläuft die Aufklärung schleppend. Naja, praktischerweise waren die Bodycams der Cops ausgeschaltet. Die bürgerlichen Medien sprechen weiterhin von Einzelfällen. Die Polizei windet sich aus der Verantwortung. Gleichzeitig gehen die Forderungen der bürgerlichen Parteien über eine diversere Polizei und Schulungen zu Rassismus nicht hinaus. Individuelle rassistische Einstellungen sind ein wichtiger, aber nicht der wichtigste Grund für rassistische Polizeipraktiken und Gewalt. Vielmehr sind diese Praktiken und die Gewalt notwendig, um die rassistischen Ausbeutungsverhältnisse zu erhalten. Diese Aufgabe wird in Zeiten der sich zuspitzenden kapitalistischen Krise besonders wichtig. Immer mehr Lohnabhängige drohen, konfrontiert mit steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen, in die Armut abzurutschen, während die Reichen immer mehr Vermögen anhäufen. Allein 14 Millionen Menschen leben aktuell, Stand Mai 2022, in Armut. Das ist ein Höchststand. Die Polizei schützt das Privateigentum der Reichen und geht so gegen die vor, die eine Bedrohung darstellen können, die ArbeiterInnenklasse. Überproportional häufig treffen polizeiliche Schikane und Gewalt dann MigrantInnen, zum einen, weil sehr viele Cops RassistInnen sind, zum anderen, weil MigrantInnen eben auch überproportional oft arm sind. Denn dieses ausbeuterische System profitiert von einem gesellschaftlich tief verankerten Rassismus, der die lohnabhängige Klasse spaltet und die rassistische Ausbeutung durch die Profiteure des Kapitalismus rechtfertigt. Mit Antirassismus-Schulungen oder unabhängigen Beschwerdestellen über PolizeibeamtInnen ist es nicht getan. Nur wenn wir die Aufgabe und Funktion der Polizei im bürgerlichen Staat, den Schutz der Klassenherrschaft, anerkennen, können wir eine wirklich radikale und wirkungsvolle Kritik an der Polizei formulieren, an der wir unsere Praxis orientieren.
Gemeinsam gegen Rassismus und Polizeigewalt. Arbeiter aller Hautfarben müssen sich vereinigen gegen die ausbeuterische und unterdrückerische herrschende Klasse. Lasst mich erneut betonen, wir glauben, unser Kampf ist ein Klassenkampf, kein Rassenkampf. Zitat Bobby Seale, Gründungsmitglied der Black Panthers. Wenn Diversity Trainings und identitätspolitische Antirassismus-Schulungen das Problem nicht lösen, was denn dann? Um der Spaltung unserer Klasse entgegenzuwirken, müssen wir genau das Gegenteil von dem tun, was Rassismus bewirken soll. Wir müssen uns unabhängig unserer Hautfarbe oder Herkunft zusammenschließen und im Sinne unserer objektiv gemeinsamen Interessen als Lohnabhängige gegen Rassismus, gegen Nazis und für eine gerechte Gesellschaft kämpfen. Denn als Arbeiterinnen stehen wir im Kapitalismus auf derselben Seite der Barrikade, auf der Seite, die ihn überwinden möchte. Das bedeutet nicht, dass wir keine Hautfarben sehen oder davon ausgehen, dass unsere Organisationen frei von Rassismus sind. Im Gegenteil, das bedeutet, dass wir den Kampf gegen Rassismus solidarisch und gemeinsam führen wollen und müssen. Das betrifft sowohl die konkrete antirassistische und antifaschistische Praxis als auch eine kollektive Bildungsarbeit innerhalb unserer Strukturen.
Und jetzt? Aktiv werden. Beim offenen Treffen gegen Faschismus und Rassismus Tübingen und die Region OTFR gehen wir auf die Straße gegen geistige Brandstifter von Halle und Hanau. Wir organisieren Gedenkveranstaltungen für Opfer von rassistischer Polizeigewalt und bilden uns gemeinsam weiter, indem wir Rechte und Nazis von der AfD bis hin zum dritten Weg zurückdrängen und ihre Handlungsspielräume einschränken. Sind wir aktiver Teil des Kampfes gegen eine weitere Verschiebung der Verhältnisse nach rechts, von der Migrantinnen und People of Color besonders betroffen sind. Wir treffen uns immer am zweiten Montag im Monat im linken Laden Trude Lutz, Münzgasse 4, zum offenen Treffen gegen Faschismus und Rassismus und laden alle herzlich ein, die gemeinsam mit uns aktiv werden wollen.
Down. On that day, dear, you know it's gonna work sound. Sound so loud, got to go how. When the world's over, you keep in the cloud. Cloud 19, what I see you see. But I ain't gonna stop breaking on the TV. Yo, keep it down. Boy, I know you're real, but you can't stop it for a drunk homie grill. Dealing with foes, jamming with those, pimping all these hoes, going to start your clothes. And then what could, just slanging rocks. Know that boy would get there in the jack of box. But it would burger, get there with cheese. Let that boy sing, real on the scene. When I put the wet weed in the air, I know that trouble with that boy, yeah, he got to stare. Stare down on that player, stand up and up on that boy, yeah. Good, baby, come on, let the boy know. Come on, what black, tell them boys what that boy know, what it said. Real boy.
Them boys showing their ass, When the dog is crowded, man, they flip through the grass. Man, come and die. Everything is real. Niggas wanna come up like a bird, pump a grill. But we just drill. Everybody gone. Let these boys get down as we play this fucking song. And it don't stop. It's that boy Black. It's every cover dude. Can't the motherfucking leg. Big bourbon swangers. Niggas fucking bangers. And fucking with these hoes. Throw them off the cliff.